Deutschlandfunk Interview.
Dass es durchaus möglich ist, den Wald vor Bäumen nicht zu sehen, das dürften die allermeisten auf Anhieb einsehen. Das Bild, mit dem die Umweltstiftung WWF gestern gearbeitet hat, das erschließt sich eher auf den zweiten Blick. Von leeren Wäldern in manchen Regionen der Erde ist die Rede. In einer Studie, die die Naturschutzorganisation gestern vorgestellt hat. Danach haben sich die weltweiten Bestände zahlreicher Tierarten in Wäldern in den vergangenen Jahrzehnten mehr als halbiert. Zwischen 1970 und 2014 schrumpften die untersuchten Populationen. Rund 450 waren es um durchschnittlich gut die Hälfte. Um das einzuordnen, gehen wir jetzt in die Stadt, deren Fläche zu knapp 20% aus Wald besteht. In Berlin haben wir den Naturschützer und Berliner Wildtierbeauftragten Dirk Ehlert erreicht von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Wie geht's denn den Tieren in Berlin?
Na, ich glaube ganz gut. Also zumindest sind sie noch da. Wir haben rund 20.000 Tier- und Pflanzenarten und tatsächlich sind wir in Berlin in sehr privilegierter Situation. Wir haben sehr viel Wald. Sie haben es gesagt, knapp 20% unserer Landesfläche sind so 160 Quadratkilometer der Stadt sind Wald und die sind vielschichtig. Wir haben sozusagen einen zertifizierten Wald, einen FSC-zertifizierten Wald. Das heißt, der Wald ist in erster Linie der Erholung und nicht der Holznutzung. Lassen auch das Totholz liegen, haben verschiedene Baumstrukturen, Baumarten und somit geben wir natürlich vielen Wirbelarten und Wirbellosen gute Grundbedingungen.
Jetzt wollen wir auf diese Studie gucken. Da geht es nicht um Berlin, nicht speziell um Deutschland, sondern um Tiere und Waldtiere weltweit. Und da ist eben der Befund, ich habe es gerade gesagt, dass der Bestand der Waldtiere sich teilweise halbiert hat. Ist das denn schlimm?
Das ist sehr schlimm, Frau Schulz, sehr schlimm. Wenn man bedenkt, dass weltweit tatsächlich die Wälder auch dahingehend untersucht wurden, und zwar nur Wirbeltiere, also Reptilien, Vögel, Säugetiere, würde man das um die Wirbellosen noch erweitern, wäre die Zahl sicherlich noch dramatischer. Und da geht es nicht nur um den Orang-Utan, den wir alle lieben, den wir alle toll finden, sondern es geht auch um Arten, mitunter kleinere Säugetierarten, die vielleicht noch gar nicht entdeckt wurden, die bevor sie entdeckt werden, schon aussterben. Und die Veränderungen sind verheerend, vor allem verheerend schnell.
Welche Veränderungen sind das denn?
Das ist in erster Linie die Abholzung von Wäldern, die Umnutzung von Wäldern für die Landwirtschaft. Wir meinen ja immer, das ist ja ganz weit weg, da haben wir mit nichts zu tun. Wir haben damit sehr, sehr viel zu tun, denn wir sind die Hauptverursacher. Ölplantagen, Kautschukplantagen, Staudämme, damit wir im Winter auch unser Obst essen können. All das sind die Gründe, warum Wald abgeholzt wird und warum es den Wäldern weltweit inzwischen so schlecht geht.
Ich wollte aber noch mal genauer verstehen, warum die Tiere für den Wald so wichtig sind. Wenn ich jetzt die Perspektive eines Joggers habe im Wald, ist es dafür alle praktischen Zwecke nicht egal, ob ich zwei- oder viermal ein Wildschwein treffe.
Ganz recht, aber wenn Sie Joggerin sind, dann ist es eigentlich erforderlich, dass Sie Sauerstoff zu sich nehmen, sonst könnten Sie nämlich nicht joggen.
Das gebe
und
ich
für
zu.
Den Sauerstoff brauchen Sie eben Tiere, vor allem vom Wildschwein angefangen, bis hin zu Kleintieren, Insekten, die erst ermöglichen, dass die Bäume wachsen, dass sie Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Das ist ja alles Jahrmillionen erprobt und in einem engen System verbunden. Es ist manchmal schwer, wie Sie selber sagen, einzusehen, jeweils in die Studien zu schauen und vor allem das gesamte Konglomerat zu erkennen. Fakt ist, dass wir abhängig sind von den Tieren und natürlich der Wald in erster Linie abhängig ist. Viele leben auch in Symbiose oder als Schmarotzer und gar nicht auszudenken, wenn es einen weiteren Artenschwund gäbe.
Geht es denn jetzt um einzelne Arten? Sie sagen Artenschwund oder ist das Problem, dass insgesamt einfach weniger Tiere da sind?
Beides. Sowohl weniger Tiere als auch natürlich der Artenschwund bei bestimmten speziellen Arten. In Deutschland können wir das kaum nachvollziehen, weil wir natürlich bei uns eine stabile Waldbedeckung haben. Wir sind da auch in Deutschland privilegiert. 32% Deutschlands sind waldbedeckt. Und unsere Waldqualität, die könnte man verbessern, aber die ist grundsätzlich noch da. Das sieht aber in anderen Teilen der Welt ganz anders aus. Die Waldwirtschaft könnte auch in Deutschland übrigens naturnäher sein und vielfältiger, strukturreicher. Das alleine würde schon helfen, die Artenvielfalt zu erhalten.
Es ist dann völlig auszuschließen, dass wir dort nicht schlichtweg einfach nur eine Veränderung sehen. Wir wissen zum Beispiel aus Deutschland, der Wolf ist zurück, es sind auch Elche gesichtet worden. Das ist ja immer dieses klassische Argument. Im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte, der Jahrmillionen ist der Bestand ja nie gleich geblieben.
Genau, das verändert sich natürlich. Es gibt neue Arten, andere sterben aus. Nur die Geschwindigkeit, mit der sich das verändert, ist eben enorm. Was vorher mehrere tausend Jahre gebraucht hat, ist jetzt in 2 bis 3 Jahren verändert. Und auch die Einschleppung neuer Arten im Zuge der Globalisierung. Es ist ja überhaupt kein Problem, Arten quer durch die Welt innerhalb von Stunden zu transportieren, zu uns zu holen. Zum Beispiel der Buchsbaumzünsler, das ist keine Krankheit, ist ein kleines Insekt, der uns jetzt überall Sorgen macht. Ist ein gutes Beispiel.
Den
haben
Sie
wir uns mal,
mal
reingeholt. Buchsbaumzünsler.
Ach,
das ist ein kleines Felder, ein kleiner Falter, der den Buchsbäumen in Deutschland auch mit großen Schwierigkeiten macht. Der hat die nämlich zum Fressen gern. Es gibt kaum Mittel dagegen. Eine Art, die eigentlich in Asien zu Hause ist, die von alleine nicht hierher gekommen wäre. Oder der Waschbär. Oder. Also die neuen Arten, die eingeschleppten Arten machen nicht nur uns Probleme, sondern auch den Wäldern. Und bei einigen, bei den Borkenkäfern, wo die jetzt die Wälder darunter auch leiden, sind eingeschleppt, sind hier von alleine nicht hergekommen.
Jetzt sprechen Sie über Tiere, die dem Wald Probleme bereiten. Unser Ausgangspunkt war ja eigentlich dieses Schrumpfen der Tierwelt. Um welche Tiere machen Sie sich da besondere Sorgen?
Na, ganz besonders sind das eben große, besondere Arten wie der Orang-Utan, wie bestimmte Elefantentypen, die nur im Wald leben. Also die großen, sehr spektakulären Arten, die machen wir uns ganz große Sorgen, weil tatsächlich mit deren Sterben dann auch eine sehr spektakuläre und besondere Tierart weggeht.
Aber weil diese Tierart schön ist oder weil sie wirklich für die Natur wichtig und unverzichtbar ist?
Das ist eine spannende Frage. Die Tierart ist schön und sie ist natürlich auch wichtig, aber ganz klassisch ist, dass man sagen Leittiere braucht. Wenn wir über kleine Rüsselkäfer sprechen würden, würde sich kaum einer darum interessieren und darum kümmern und dafür interessieren. Es ist tatsächlich immer eine bestimmte Leitart, die man braucht, wie Orang-Utan, denn die mögen wir Menschen, das sind Partieträger und die kann man eben gut auch verwenden als Zielart. Aber dahinter stecken natürlich 40, 50 andere Arten, die weniger attraktiv aussehen, aber genauso wichtig sind.
Sie ahnen, dass ich jetzt mit den Dinos komme. Die sind ja auch ausgestorben. Die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt durchweg Sympathieträger. Aber Sie werden mir zustimmen, dass die Erde das für alle praktischen Zwecke deren Aussterben ganz gut verkraftet hat?
Sie hat ja auch ein paar Millionen Jahre Zeit gehabt und einige dieser Dinos haben ja auch überlebt, zum Beispiel Krokodile aus dieser Zeit oder Kormorane im Anschluss, die haben überlebt, die konnten sich dann wieder aufbauen. Grundsätzlich haben es da kleine Arten, Wirbelarten immer besser als die ganz großen und es wird sich dann zeigen, was langfristig sich dann wieder weiter bewährt, aber wir leben ja jetzt und heute und wir wollen ja auch weiter leben und dazu brauchen wir eben viele Tiere, damit wir atmen können, damit wir joggen gehen können.
Wir haben im globalen Maßstab jetzt das Thema, das Sie sozusagen im kleinen Maßstab in Berlin als Wildtierreferent beackern, nämlich das Zusammenleben von Mensch und Natur, von Mensch und Tier. Gibt es da überhaupt ein gedeihliches Zusammenleben?
Dann gibt es. Dann sehe ich auch jeden Tag und merke es jeden Tag in der Stadt. Menschen in dieser Stadt und auch in jeder anderen Großstadt, die wollen die Natur vor der Haustür, die wollen durchaus auch Tiere vor der Haustür. Interessant ist, dass man dann auch unterscheidet, was man für Tiere nett findet und nicht nett. Nett findet man das Wildschwein im Wald, aber nicht beim Joggen und erst recht nicht vor der eigenen Haustür. Insekten wollen wir alle, aber bitte nicht die Wespen und auch nicht die Mücken nachts. Da unterscheiden wir also. Aber in der Stadt grundsätzlich gehen die Menschen natürlich, weil sie sich nach der Natur sehen, anders um. Und meine Erfahrung nach über 20 Jahren ist, dass die Stadtmenschen in besonderer Weise sich nach Natur sehnen und sie auch vor der Haustür haben wollen.
Der Berliner Naturschützer Dirk Ehlert heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen, Frau Schulz. Tschüss.
Tschüss.